mit Flux FM Behind the Scenes. Inside the Music Business. Alles endet, aber nie
die Musik. Die Musikwelt, ja, die verändert sich stetig, ob jetzt Hörgewohnheiten oder das Medium, auf dem die Musik gespeichert wird oder auch ja die Tätigkeiten in der Musikbranche. Jovanka von Wilsdorf, sie ist Songschreiberin bei BMG Rights, Artist Profilerin, aber kennt sich auch bestens aus mit künstlicher Intelligenz. Ja, mit ihr möchte ich jetzt im Rahmen unserer Inside Music Business Woche über die Musik von, ich sag jetzt mal, oder ich rate vielmehr über von intelligenten Robotern und Computerprogrammen sprechen und sie fragen, ob wir eventuell ein Algorithmus ihren Job in naher Zukunft übernimmt. Fragen. Hallo Jovanka, guten Morgen.
Hallo, sehr schön hier zu sein.
Ah, ja. Also ich freue mich, dass du auch wieder mal da bist. Diesmal geht es um das Thema KI oder künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence. Wir werden das immer so beides benutzen heute auf jeden Fall. So an künstlicher Intelligenz wird ja schon ganz schön lange geforscht, so seit den 50ern. Was sind so die großen Errungenschaften? Was verdanken wir der eigentlich dieser künstlichen Intelligenz?
Ich fange mal einen Schritt vorher an, weil ich kenne mich gut damit aus. Ich kann sagen, ich habe eine Ahnung von dem und alles. Ich habe so viel Ahnung, dass ich weiß, dass hinter jeder Tür, die man öffnet, eine ganze neue Welt steht.
Also auch Ehrfurcht vor dem Thema.
Ehrfurcht, nee, es ist einfach was, wo im Moment unheimlich viel mit Punchlines gearbeitet wird, wo one fits all, es wird Artificial Intelligence mit Algorithmen gleichgesetzt. Die Leute wissen trotzdem gar nicht, was Machine Learning ist. Und dadurch, dass Leute ganze Sätze benutzen, wo mindestens zwei Begriffe sind, die sie selber gar nicht definieren können und das weitergegeben wird, entstehen unheimlich komische stille Post-Effekte und es passiert wahnwitzig viel. Alles, was ich sagen kann, es macht unheimlich Spaß, sich damit zu beschäftigen, aber man darf nicht erwarten, dass es in deiner nächsten Tür aufhört.
Mhm, okay, also du bist so mutig und gehst diesen Weg und nimmst uns hoffentlich ein bisschen mit, oder
ja,
nicht?
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Fehler in der Anmod gemacht.
Nein, das war alles super, aber ich komme jetzt mal auf deine ganz konkrete Frage zurück. Also da gehe ich sogar noch einen Schritt weiter zurück, so 1835 ungefähr, da gab es die erste Analytical Engine. Und zwar hat das ein Babbage gemacht und der hatte diese unheimlich tolle Idee. Davor gab es nur so ein Ding, wo man mit Lochkarten irgendwie Sternkonstellationen ausrechnen konnte. Und der hatte diese erste Idee für einen Computer. Das war aber zu komplex, um den überhaupt zu bauen. Es gab also nur die Pläne. Dieser Mann war mit der Ada Lovelace befreundet, einer Was war sie? Mathematikerin, Gräfin und ja, sehr kluge Frau. Und die hat sich so verliebt in diese Pläne, dass sie die ersten Computerprogramme, also ungefähr so 1845 geschrieben hat oder sowas. Und Grundsätze von Ada Lovelace Ansätzen sind noch heute in der Programmierung wichtig. Das ist ganz wichtig, weil das ist so ein bisschen der Geburtsfunken. Also um die 50er, jetzt rede ich von 1950, hat eigentlich Turing, ich glaube, der ist relativ vielen Begriff, der Turing-Test, der hat eigentlich bei der Dechiffrierung in Amerika geholfen von Geheimsprachen im Krieg und so weiter und so fort. Der hat die erste Definition für eine intelligente Maschine gegeben. Und damals ging es darum, ist ein Mensch von einer Maschine, von einem Menschen zu unterscheiden. Wenn das nicht der Fall ist bei einem schriftlichen Dialog in zwei Räumen, dann ist eine Maschine intelligent. Diese Frage und dieser Ansatz und diese Begeisterung dafür hat eine Riesenwelle losgetreten. Das heißt, die 50er waren Hochzeit von künstlicher Intelligenz und plötzlich beziehungsweise von Computern, die mehr können sollten und mindestens so viel wie der Mensch. Dann in dieser auch, man muss auch sagen, dass diese erste Welle unheimlich wichtig geprägt war auch von Philosophen und Linguisten, auch Kreativen, die ein unheimliches Interesse daran haben. Anders als heute, wo die Techie-Branche, es ändert sich gerade ein bisschen, aber sehr getrennt ist von der Kreativbranche und die Techies eher bezahlt werden von großen Corporates und so weiter. Aber jetzt, ich muss kurz dahin, also es gab einen riesen Knall, unheimlich tolle Sachen sind passiert und dann kam die erste Idee für ein neuronales Netzwerk. Das heißt, plötzlich waren, und hier kommen wir in die Richtung, was heute auch schon passiert. Es ging nicht mehr darum, also, dass die Idee, menschliches Denken mit Ja und Nein, Eins und Null nachzustellen, ist gescheitert. Und ein neuronales Netzwerk hat plötzlich anders funktioniert. Das hat eine riesen Flut Forschungsgelder ausgelöst. Aber wie immer gibt es auch Leute, die sich dagegen stellen. Und dann haben so zwei Mathematiker das kalt gestoppt mit einer These, die sie auch belegen konnten, dass neuronale Netzwerke für gewisse Probleme nicht da sind. Mhm. Das hat dazu geführt, dass es einen Stopp gab, wirklich. Alle Forschungsgelder, fast alle waren futsch. Und das war so der Winter 79 bis 80, war Ruhe im Karton. Und 80, seit 80 gibt es die Definition, 1980, neue künstliche Intelligenz. Und da war, es gab auch tatsächlich, es gibt diesen Begriff, und das war ein ganz neuer Ansatz. Da gab es auch plötzlich die Idee, dass es das neuronales Netzwerk auch rückwärts denken kann. Plötzlich war eine neue Faszination geschaffen, und seit da kommt die Sache eigentlich in Gange. Das heißt, wenn wir jetzt reden von, ups, es fällt uns auf den Kopf, ist das ein bisschen seltsam, weil es entwickelt sich rasant seit spätestens 2000.
Wie kann man das Ganze denn jetzt auf das, ja, auf das Musikbusiness runterbrechen? Wo ist da künstliche Intelligenz sozusagen schon aktiv?
Ganz konkret, es gibt ganz faszinierende, auch creepy und auch Rohrkrepierer kreierende künstliche Intelligenz. Also es gibt die AIVA zum Beispiel, eine Musik kreierende, ein neuronales Netzwerk, was Musik kreiert. Die erste AI, die tatsächlich auch bei einer Urheberrechtsgesellschaft angemeldet ist, weil sie eben nicht mit Samples oder vorgegebenen Sachen arbeitet, sondern wahnwitzig viele Scores gelesen hat, von Bach, von Beethoven und so weiter, runtergebrochen hat, mathematisch analysiert hat und von Scratch neue Musik kreiert. Auch da steckt natürlich viel menschliche Arbeit drin, sowas also zu füttern, ne? Unwahrscheinlich. Und auch kuratieren und editieren und weiter teachen.
Also die künstliche Intelligenz ist schon mal bei der GEMA angemeldet, die verdient auch Geld.
Diese, ja, es ist aber nicht die GEMA, es ist eine Gesellschaft in Frankreich. Dann gibt es welche, die sind im Kunstbereich gerade unheimlich aktiv. Und das ist für mich ein unheimlich interessanter Bereich, wo nämlich AI wirklich als Dialogpartner eingesetzt wird. In der bildenden Kunst ist das schon, geht das sehr viel weiter und auch hat ganz tolle Beispiele. In der Musik ist das noch so Pioniersgebiet, da ist die... wie war noch ihr Name? Einmal Terence Southern natürlich und dann die Herne.
Die Holly Herndon?
Ja, genau. Und da saß ich nämlich mit ihrem Kompagnon, der dieses neuronale Netzwerk geschaffen hat, vorgestern auf einem ganz tollen Panel in der Factory. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Factory hier am Görlitzer Park. Es ist ein Arbeitshaus von verschiedenen Startups. Und da sitzen, was ganz toll ist, da sitzen Künstler und Techies in einem Bereich und fangen an zusammenzuarbeiten. Ich mag den Ort sehr, weil da wirklich die Grenzen runtergehen und es sind trotzdem extrem speedy brainies. Mhm. Nice, nice. Wir gehen zurück trotzdem zu deiner Frage. Also in der Kreation gibt es unheimlich tolle Sachen. Es gibt dieses Versuchsfeld im künstlerischen Bereich. Das heißt aber nicht, dass die Sachen schon toll klingen. Das muss man auch mal feststellen. Es ist auch nicht dafür da. Im Pioniersbereich müssen die Sachen nicht nach Pop klingen und eingängig sein. Da geht es darum, zu erforschen, Grenzen runterzubrechen. Der Elektroniker Actress, der ganz tolle Sachen auch macht, arbeitet seit ein paar Jahren jetzt, der hat Young Paint gebaut. Das ist auch eine AI, mit der, die nur gefüttert ist mit seiner eigenen Musik. Über ein Jahr nur gelernt hat, gefüttert wurde und jetzt im Dialog mit Actress live sozusagen auftritt.
Macht das Angst oder nee?
Nö, überhaupt nicht. Ich habe das gesehen. Es war unheimlich langweilig, weil es war ein bisschen Clickbait. Alle sind hingegangen genau deshalb. Man konnte dann aber überhaupt nicht feststellen, wo da der Dialog stattfindet. Es war ein Typ, der mit dem Hoodie auf der Bühne war, Knöpfchen gedreht hat und daneben a screen with unpleasant visuals, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, das ist ja nicht der Ansatz, sondern es geht darum, dass da was passiert. Ja. Genau, das ist Forschungsgebiet. Dann gibt es, das meine ich mit Rohrkrepierer. Creating AI ist jetzt gerade, wo du zum Beispiel einfach nur einen Loop eingibst und dann verspricht es dir, innerhalb von 5 Minuten dir einen kompletten Song zu machen. Oder man macht da einfach nur eine Zeile rein oder dann gibt es... Und da, die Sache ist nur die, es ist unheimlich kurz gedacht, weil für die, die das kreieren, es ist geil, wir haben jetzt schon... wir haben jeden Monat kreieren wir 2,5 Millionen neue Songs. What the fuck? Für wen? Wer braucht noch mehr mittelmäßige Musik auf dieser Welt? Keiner. Und umgekehrt, warum macht man Musik? Einmal natürlich, um sie zu verkaufen, muss man ja mal sagen, aber eben auch das andere, um sie zu machen. Und was macht Spaß daran, was macht Reich daran, Musik zu machen? Was macht Freude, Musik zu machen? Es ist das Musikmachen. und nicht auf den Knopf zu drücken. Das heißt, right now it's kind of a toy. Mhm. Also für viele Leute, die sagen, weil diese ganzen Firmen, die mit diesen Promising AI jetzt gerade um die Ecke kommen, also die sagen, du musst nur auf den Knopf drücken, hier ist das,
dann
hier ist das.
Dann hast du Nummer 1 Hit.
Nicht mal das, sondern du kannst sofort, das ist, die reden immer von Demokratie in der Musik, du kannst sofort eigene Sachen machen. Allegia ist auch so eine, da habe ich mich gerade als Beta-Testerin angemeldet. Nur ist es so, das meine ich mit Rohrkrepierer als Toy, ist das erstmal als Spielzeug ganz toll, weil jeder denkt, ich muss das, okay, ich muss hier nur auf den Knopf drücken. Das machst du 4-5 Mal. Du hast weder den Thrill, davon besser zu werden, dich selbst überwunden zu haben oder was Neues wirklich kreiert zu haben, noch ist der Outcome so, dass es dich umhaut, noch will irgendjemand anders es hören. Also das wird sich einfach mal selbst erledigen, aber zum Beispiel die gleiche Firma hat ein anderes Startup, was sehr viel interessanter ist, und das ist, dass sie sagen, ja, Werbung nervt, aber Werbung wird es immer mehr geben, warum machen wir das nicht so, dass wir Werbung in Stücke einbinden? Das heißt, wir stretchen Stücke und setzen in den Mittelpart eine Werbung rein, die, oder Zwischenstücke, die den gleichen Beat hat, den gleichen Mood, und sie argumentieren, es nervt weniger den Zuhörer. Ich argumentiere mal dagegen, es geht noch viel intravenöser rein.
Ja, ganz schön hinterher. Wir wollen jetzt mal ein Stück hören, nämlich Holly Herndon hat natürlich ihre Maschine gefüttert und hat natürlich auch Musik, beziehungsweise Musik im Kopf, denke ich mal, die man auch hören kann und die auch interessant ist.
Und zwar ja, genau.
Und sie menschelt auch, es gibt nämlich auch Stimmen, die sie mithilfe der künstlichen Intelligenz verfeinert. Wir hören mal rein in ihr aktuelles Album und das Stückchen Eternal, Holly Herndon. Und gleich rede ich weiter mit Jovanka von Wilsdorf. Ja, man hört ja, dass sie künstliche Intelligenz-Expertin ist. Ja, so klingt es auf jeden Fall, wenn man kreativ mit künstlicher Intelligenz umgeht. Holly Herndon ist das hier mit Eternal. Und eine, die ja auskennt, ist halt auch wirklich zu viel gesagt, ne? Weil wenn man sich ja gerade so sozusagen in ein Thema einarbeitet, hast du ja selber gesagt, Jovanka, dann gibt es immer wieder eine neue Tür, die dann wieder 1000 neue Fragen auf. Wir können das Ganze auch nur hier mit künstlicher Intelligenz und Musikbusiness nur ankratzen.
Exakt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Man kann zu jeder dieser Frage unheimlich viel sagen und im Detail sehr gute Antworten dazu geben, oder man kann es runterbrechen, und da muss man aber auch wissen, das sind Punchlines. Oder ich kann es so abstrakt erklären, dass bin ich aber nicht mehr verständlich, und das ist ja auch nicht der Punkt. Übrigens, Holly Herndon, das wollte ich noch sagen, was ich unheimlich schön finde, ist, dass da wirklich ein Dialog stattfindet und dass sie erstmal eine unheimlich tolle Musikerin ist, die mit ihrem Ensemble arbeitet und immer nach neuen Formen sucht, die wirklich im Dialog sind, dass die diese AI füttern und gucken, was da zurückkommt. Also das ist für mich ein sehr positiver Effekt. Ich wollte gerne noch, weil du gesagt hast, was passiert eigentlich gerade? Wo kann es das jetzt? Es gibt neben dem Kunstbereich, dem Pioniersbereich und dem Bereich, wo ich gesagt habe, diese Fake Promising AIs, gibt es auch wirklich ganz tolle Tools. Und das ist ein Ding, wo sich auch Musiker jetzt mal mit beschäftigen sollten. Und das hilft auch wirklich Anfängern. Zum Beispiel kannst du bei Amper, ich erkläre nur ein Ding, Amper Music, da kannst du dir erstmal was aussuchen. Das ist auf Sample-Basis. Du sagst zum Beispiel Hip-Hop, 90er-Style. Da kommt was ganz Fürchterliches. Aber du kannst nehmen, was das ist, daran rumdrehen, es verändern, es zurückfüttern und es weiter ausbauen. Du kannst immer wieder das, was du magst, zurückfüttern, dir mehr Vorschläge zurückgeben lassen. Du hast im Grunde eine Art Produzenten damit, der genau macht, was du willst. Das heißt, auch da hängt es sehr davon ab, was du reintust, wie du in den Dialog gehst. Aber es ist sehr einfach zu handeln. Du kannst einzelne Stems, also Instrumentengruppen, rausholen, dich dafür entscheiden. Du kannst sie wieder zurückfüttern. Das ist tatsächlich für Leute, die vielleicht selber gerade nicht auf eine Idee kommen und eine Komposition brauchen für einen Text, den sie wollen oder sowas, gar nicht doof. Und ich glaube auch, da hat das Wort Demokratie wirklich eine Wirkung.
Ich bin gerade noch so ein bisschen dabei, irgendwie das alles nachzuvollziehen. Ich muss es dann selber auch ein bisschen setzen lassen. Wie siehst denn du jetzt so die Sachen in Zukunft, sagen wir mal, in Sachen Musikbusiness? Also ich dachte am Anfang des Interviews, das ist dann so ein Kampf, ne? Die Maschine sagt, das ist Musik, das nicht. Du siehst es eher so als Tool?
Ja, erstmal ist Musikbusiness wirklich nur zu einem Drittel höchstens Musik. Und dem muss man mal ins Auge blicken. Musikbusiness ist auch Geschäft und es ist auch, was da draußen stattfindet. Also es gibt in der Musik die Kreation, die Darstellung und die Vermarktung. Und genau im Netz wird ja AI und vor allem aber auch selbstlernende Algorithmen immer wichtiger. Wir haben diesen derartigen Heuhaufen an Daten produziert, die Nadel da drin zu finden wird, immer schwieriger. Also wir haben uns selbst so zugespammt und tun das halt immer mehr. Aber jetzt auf deine Frage einzugehen, das, was ich wirklich sehe, sind Möglichkeiten. Es ist ein Game Changer, weil sich alles ändert. Wir müssen jetzt auch schon mal darüber nachdenken, was ist denn eigentlich Post-Streaming? Wir können nicht immer nur darüber jammern, was uns gerade weggenommen wurde oder wie auch immer. Streaming ist für jetzt ein unheimlich wichtiger Punkt. Das hat nicht nur die Musik verkauft, sondern auch unsere Art zu konsumieren und zu hören total verändert und auch sehr schöne Sachen gebracht, muss man sagen. Jetzt die Möglichkeiten. Ganz viel wird wegbrechen für Musiker. Und zwar viele Musiker, die jetzt selbstständig sind, dadurch, dass sie sagen, okay, ich helfe auch mal, ich mix hier mal, ich mache mal hier Fahrstuhlmusik, ich mache mal hier Supermarktmusik, ich mache Trailer, ich mache Imagefilme. Mhm. Ganz viel davon, von der Gebrauchsmusik, wird durch AI ersetzt werden oder durch einen Produzenten, der mit AI arbeitet und dadurch einen unheimlichen Output hat. Das ist nämlich viel eher die Sache. Das bedeutet, dass viele Musiker, die im Moment ihren Lebensunterhalt damit verdienen, zwar Musik zu machen, aber die Zeit verwenden, an ihrer Kunst zu arbeiten, da wird sich unheimlich was ändern. Da wird es richtig auch eine prekäre Situation geben. Allerdings sind prekäre Situationen auch immer irgendwie irgendwas gut.
Eine Chance, ne?
Und zwar riesig, was aufgeht und daran sollten wir jetzt denken, was passiert denn in Zukunft? Möglichkeiten sind ja das, was auf uns zukommt und wofür wir uns jetzt vorbereiten. Wir müssen aufhören, linear zu denken. Alles, was jetzt kommen wird, zum Beispiel virtuelle Popstars, Gaming-Music, das ist nicht mehr ein linearer Song. Es wird interaktiv sein. Wie kann man Musik unlinear denken? Da gehen ganze Felder auf, mit denen man sich jetzt auch künstlerisch beschäftigen kann, die wichtig werden. Und das wird zu spät sein. Das ist, was ich vorhin meinte. Wenn wir uns anfangen, damit zu beschäftigen, wenn es soweit ist, dann haben wir einen Stein, ne, am Kopf.
Kannst du uns noch eine Seite sagen oder irgendwie, wenn man sich jetzt für dieses Thema interessiert, wo man sich so ein bisschen weiter einlesen kann, wo man vielleicht auch auf Techies trifft oder auf Musiker? Gibt es da irgendwie was zum Festhalten, was zum Mitnehmen?
Ehrlich gesagt, da musst du mir mal sagen, willst du dich, ich gebe euch, pass auf, AIVA, guckt mal AIVA, das ist diese AI, die Scores jetzt schon produziert und lest euch da mal ein in das Prinzip. Das ist vielleicht ganz schön. AIVA, also AIVA. Dann, was ich unheimlich süß finde, ganz toll, ist Shimon, ein Roboter. Tatsächlich, da ist es ein Roboter, der ist über Jahre entwickelt worden, der spielt Marimbaphon, hat 4 Arme, 8 Sticks dabei, der kann improvisieren. Und der geht auf Tour mit einer Jazzband, ist natürlich auch einzig in seiner Klasse, weil der so toll und weit entwickelt ist. Der bekommt 8 Takte, kreiert den 9., macht das dann back and forth und der improvisiert. Gefüttert mit sehr viel Jazz und Klassik. Der ist ganz süß, guckt euch den bitte an. Shimon, Shimon. Das ist so ein bisschen, das macht Spaß.
Jovanka von Wilsdorf, ich könnte noch stundenlang dir zuhören. Jetzt machen wir aber gleich mal wieder ein bisschen Musik, vor allem unsere Hörerwünsche. Schön, dass du da warst. Ich denke mal, wir haben noch in den nächsten 500 Jahren noch ein paar Mal Zeit, uns zu treffen auf jeden Fall und uns auf den neuesten Stand von dir bringen zu lassen. Ja, du bist es auf jeden Fall unsere, oder die Expertin für künstliche Intelligenz, bist aber auch Songwriterin für die BMG Rights Artist Profiler. Noch. Und du darfst auch noch was sagen.
Ja, bitte. Und zwar, was so wichtig ist als Schlusswort eigentlich, dass wir nicht hilflos damit sind und auch nicht, dass es nicht Brimborium und Magic ist, dass wir mitgestalten können. Und das heißt, dass man sich jetzt mal informieren muss. Und es geht darum, pop the bubble. Es kann nicht sein, dass da die Techies sind und hier die Kreativen und Zuhörer, sondern seid interessiert.
Mit Flux FM, behind the scenes, inside the music business. Mehr Infos zur Flux FM Themenwoche auf fluxfm.de.